Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz, hallo. Nach dem Terroranschlag in Russland stellt sich in Europa erneut die Frage, wie können wir uns vor Terrorangriffen schützen, gerade auch mit Blick auf anstehende Großereignisse. Frankreich hat nun wieder die höchste Terrorwarnstufe verhängt. Außerdem sprechen wir anlässlich des Treffens der EU-Agrarminister über die Geschichte der Agrarpolitik in der Europäischen Union und ihre protektionistischen Anfänge. Und auch die spanische Landwirtschaft steht derzeit vor Problemen. Wegen des Klimawandels fällt die für das Land so wichtige Olivenernte in diesem Jahr besonders schlecht aus. Unsere Themen bei Europa heute. Schön, dass Sie zuhören. In Deutschland sollen während der Fußball-EM im Sommer an allen Grenzen Kontrollen durchgeführt werden. Zum Schutz vor Islamisten und Extremisten, aber auch vor Hooligans. Das hat die deutsche Innenministerin Nancy Faeser angekündigt. Nach dem Terrorangriff bei Moskau steht der Schutz insbesondere rund um Großereignisse in Europa im Fokus. In Italien hat das Innenministerium wenige Tage vor Ostern die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Und in Frankreich gilt, auch mit Blick auf die Olympischen Spiele, nun wieder die höchste Terrorwarnstufe. Caroline Düller berichtet aus Paris, was das genau bedeutet.
4 Monate vor den Olympischen Spielen will Emmanuel Macron offensichtlich zeigen, dass Frankreich in puncto Sicherheit nichts, aber auch gar nichts auf die leichte Schulter nimmt. Kurz vor seiner Reise nach Französisch-Guyana hatte der Präsident den Nationalen Verteidigungsrat zusammengerufen. Der spezielle Zweig der Terrorgruppe Islamischer Staat, der dem Anschein nach für das Attentat bei Moskau verantwortlich ist, hatte in den vergangenen Monaten auch mehrere Anschläge in Frankreich geplant. Deshalb haben wir entschieden, die höchste Terrorwarnstufe auszurufen. Als Vorsichtsmaßnahme, aber auf Grundlage seriöser und glaubwürdiger Informationen. Welche konkreten Maßnahmen aus der höchsten Terrorwarnstufe folgen, hat Premierminister Gabriel Attal am Montag erklärt, bei einem Treffen mit Soldaten der Opération Sentinelle am Pariser Bahnhof Saint-Lazare. Sentinelle, das sind Soldaten, die vor Bahnhöfen, Schulen, religiösen Einrichtungen oder Konzerthallen patrouillieren, um die Französinnen und Franzosen zu schützen. Aktuell sind 3.000 von ihnen überall in Frankreich unterwegs. Ab sofort werden 4.000 weitere in Alarmbereitschaft sein und können bei Bedarf im ganzen Land eingesetzt werden. Laut Attal sind in Frankreich seit 2017 insgesamt 45 Anschläge vereitelt worden, 2 davon allein seit Beginn dieses Jahres. Die Nationale Geheimdienstkontrollkommission meldet, dass Ende 2022 knapp 21.000 Menschen geheimdienstlich überwacht wurden, 1/3 davon wegen Terrorverdachts. Aus Sicht des Premierministers zeigt das:
La menace terroriste islamiste est réelle, elle est forte.
Die terroristische Bedrohung sei real, stark und niemals weg gewesen. Die höchste Terrorwarnstufe war zuletzt im vergangenen Oktober in Kraft getreten, nachdem ein islamistisch radikalisierter Gefährder in Arras den Lehrer Dominique Bernard mit einem Messer getötet hatte. Die terroristische Bedrohung habe 2 Dimensionen, sagte Innenminister Gérald Darmanin im Fernsehsender France 2. Die größte Gefahr sind Menschen, die in Frankreich leben, sich im Netz radikalisieren und zur Tat schreiten. Daneben gibt es die äußere Bedrohung. Wir müssen jetzt verstärkt auf solche Fälle achten, in denen der Befehl für Anschläge von Drahtziehern aus dem Ausland kommen kann. Gerade mit Blick auf die Olympischen Spiele versetzt das die Regierung und Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft. Vor einem solchen Mega-Event müsse man selbst kleinste Signale erkennen, betonte Frédéric Loos im Sender France Info. Er vertritt die Gewerkschaft der Kommissare der Police Nationale. Für die sicherheitstechnische Herkulesaufgabe der Spiele sei man insgesamt aber gut aufgestellt, glaubt Lose. Natürlich wird den Polizistinnen und Polizisten viel abverlangt und sie sind müde. Aber für Olympia sind alle an Bord, voll mobilisiert. Noch dazu sind die Geheimdienste seit der Anschlagswelle 2015 kontinuierlich gestärkt worden. Personell, technisch, rechtlich. Die Werkzeuge, die ihnen heute zur Verfügung stehen, sind effizienter und leistungsstärker. Auch wenn das Risiko nie zu 100% beherrschbar ist. Die jetzt geltende höchste Terrorwarnstufe kann direkt nach einem Terrorangriff ausgerufen werden oder wenn es ausreichend Hinweise gibt, dass ein Anschlag bevorstehen könnte. Sie ist zeitlich begrenzt auf die Dauer des Krisenmanagements. Ob sie vor den Olympischen Spielen nochmal runtergesetzt wird, ist unklar. Fest steht, dass die französische Regierung kein Risiko eingehen will.
Der Beitrag von Caroline Diller über die Sicherheitsvorkehrungen, die in Frankreich zum Schutz vor möglichen Terrorangriffen getroffen werden. Brennende Reifen, vergossene Gülle und laut hupende Traktoren, die die Straße blockieren. Dass die Landwirte nicht zufrieden sind mit der Agrarpolitik der EU, das haben sie in den letzten Monaten lautstark und teils sogar gewaltsam zum Ausdruck gebracht. Heute kommen die Agrarminister der EU erneut zusammen und beraten darüber, welche weiteren Zugeständnisse sie an die Bauern machen wollen. Vom Protest an Kürzungen bei den Subventionen, über Klagen über zu viel Bürokratie bis hin zur Blockade des Imports von ukrainischem Getreide. Die Bandbreite der Kritik der Bauern ist vielfältig und sie ist teilweise gar nicht neu. Das liegt auch daran, dass die Agrarpolitik innerhalb der EU und ihrer Vorgängerorganisationen immer eine Sonderrolle eingeräumt bekommen hat. Kurz vor der Sendung habe ich genau darüber mit Jonas Becker gesprochen. Er ist Historiker an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und hat sich intensiv mit der Geschichte der EU-Agrarpolitik beschäftigt. Die Agrarpolitik hatte schon in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der EWG, seit Ende der 50er eine Sonderrolle. Wieso haben die EWG und dann später die EG und die EU in diesem Sektor immer schon einen protektionistischen Ansatz verfolgt?
Da würde ich grundsätzlich zwei Gründe ins Feld führen. Das eine ist ein etwas strukturell länger angelegtes Argument. Da geht es um die historische Tradition, dass die europäischen Festlandstaaten zumindest schon seit Ende des 19. Jahrhunderts verstärkt protektionistische Mauern um ihre Agrarsektoren gebaut haben. Und dieses Phänomen greift man nach 1945 in Westeuropa schnell wieder auf. Ein anderer, viel drängenderer Hintergrund ist dann aber auch der Ost-West-Konflikt. Das heißt, hier spielt dann vor allem das Motiv der Versorgungssicherheit eine Rolle. Grundsätzlich war diese Entwicklung aber nicht im EWG-Vertrag von 1957 angelegt. Hier standen eigentlich vielmehr drei verschiedene Varianten, wie jetzt mit der Agrarpolitik konkret umgegangen werden sollte, im Raum. Wovon diese protektionistische Variante, dass man über sogenannte Marktordnungen das Marktgeschehen weitestgehend staatlich regelt, nur eine davon war.
Und dann wurde 1967 offiziell die gemeinsame Agrarpolitik, die GAP, eingeführt. Inwieweit ist das noch die GAP, über die wir heute sprechen? Welche Grundbausteine wurden da gelegt?
Ja, grundsätzlich schon die erwähnten Marktordnungen spielen immer noch eine zentrale Rolle. Das heißt, für eigentlich jedes Agrarprodukt gibt es eine solche Marktordnung. Daneben sind es aber vor allem drei Einrichtungen, die immer noch über die Zeit Bestand haben. Das ist zum einen die finanzielle Solidarität. Das heißt, auch gegebenenfalls produzierte Überschüsse werden gemeinschaftlich finanziert und verteilt. Dann die sogenannte Gemeinschaftspräferenz. Das bedeutet, dass Agrarprodukte bevorzugt innerhalb des heutigen Binnenmarktes gehandelt werden sollen. Und schließlich hat man sich auch mehr oder weniger offiziell auf ein allgemeines Leitbild geeinigt, das unter dem Begriff des bäuerlichen Familienbetriebs firmiert. Das Motiv hat allerdings im Laufe der Zeit ein gewisses Auf und Ab erlebt und unter unterschiedlichen gesellschaftlichen Konstellationen wurde es unterschiedlich stark in Stellung gebracht.
Heute ist ja in der Agrarpolitik ein wesentlicher Player der Bauernverband oder Bauernverbände. Inwieweit war auch schon in der Geschichte, vielleicht auch schon zu Beginn der GAP, der Einfluss von solchen Lobbyverbänden spürbar?
Der war definitiv gegeben, auch von Anfang an. Sie haben das jetzt eigentlich schon ganz interessant dargestellt, weil sich eigentlich in der Forschung die Meinung etabliert hat, ab der Jahrtausendwende, dass dieser Einfluss rückläufig wäre.
Von den
Lobbyverbänden? Genau, die derzeitige Diskussion zeigt dann eigentlich vielmehr, dass gerade auch der Deutsche Bauernverband hier in Deutschland es immer noch sehr gut versteht, die entsprechenden Hebel zu bedienen, um seine Anliegen auch prominent zu setzen. Hier spielt ganz sicher eine Rolle, dass dem Verband schon immer in der Bundesrepublik eine gewisse Macht unterstellt wurde. Und das weiß der Verband dann in der Regel auch zu nutzen, indem er immer wieder auf ein sogenanntes landwirtschaftliches Stimmenpaket verweist. Also die Idee, dass er quasi über teilweise Millionen von Wählerstimmen verfügen konnte. Und ja, das schwingt heute immer noch so ein bisschen mit.
Auch wenn die Gruppen natürlich heute deutlich kleiner sind. Wir haben gerade gesagt, am Anfang ist man sehr stark diesem protektionistischen Ansatz nachgegangen oder zumindest dann im Laufe der Zeit. Und erst in den 90ern erfolgte so teilweise eine Liberalisierung der Agrarpolitik in der EU. Wodurch war die verursacht?
Hier muss man vor allem internationalen Druck anführen, also im Rahmen von Handelsdiskussionen, speziell ab 1986 in der sogenannten Uruguay-Runde. Die Vereinigten Staaten waren es letztlich, die auf die Europäer dann massiv Druck ausgeübt haben, die gesagt haben, ohne eine Liberalisierung der Agrarpolitik gibt es kein weiteres Entgegenkommen auf dem Industriesektor von uns. Und ich finde, daran sieht man auch ganz schön, dass die GAP eigentlich letztlich ein internationales Phänomen darstellt.
Und internationales Phänomen kann man vielleicht auch sagen, das Klagen über die Bürokratie. Das haben wir auch gerade wieder bei den Protesten der Bauern sehr häufig gehört. Dass man sich über Umweltauflagen beschwert, das ist aber auch nicht wirklich ein neues Phänomen. Inwieweit ist das heutzutage dann doch vielleicht eine andere Dimension, als es in den letzten Jahrzehnten war?
Das kann man eigentlich auch wieder am deutschen Fall sehr schön zeigen. Also das Bundesnaturschutzgesetz aus den 70er Jahren hat noch ganz klar definiert, dass die sogenannte ordnungsgemäße Landwirtschaft keinen Eingriff in den Naturhaushalt darstellt. Und ich muss eigentlich schon fast nicht viel mehr sagen. Das hat sich heute massiv gewandelt, spätestens seit den 90er Jahren, und verbindet sich jetzt eben im Empfinden der Landwirte mit dieser Bürokratie, die es im Prinzip schon seit Anfang gab, weil die Kommission in Brüssel auf Daten angewiesen ist, um die gemeinsame Agrarpolitik sinnvoll planen zu können. Und das wird jetzt vor Ort eben als so eine gewisse doppelte Gängelung empfunden.
Und auch nochmal mit Blick auf die Debatte zum Beispiel von weiteren Beitritten, Stichwort Ukraine, möglichen Beitritten zur EU gefragt. Die EU ist ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr gewachsen. Man hat mal angefangen mit 6 Mitgliedsländern in der EWG. Wie haben die Beitritte von 9 Mitgliedstaaten in der Vergangenheit die Agrarpolitik der EU verändert?
Grundsätzlich war die GAP bei jeder Erweiterungswelle ein zentrales Konfliktthema. Speziell der britische Beitritt von 1973, der ja im Prinzip der dritte Anlauf schon war, kreiste sehr stark um die Agrarpolitik. Das gilt aber auch für die Beitritte von Spanien und Portugal. Grundsätzlich hat man sich dann immer auf Stückwerkreformen geeinigt, die das System jetzt nicht grundsätzlich verändert haben. Das ist dann erst seit 1992 erfolgt.
Und nochmal konkret, wenn wir jetzt über einen möglichen Beitritt der Ukraine sprechen, mit der Geschichte im Hinterkopf, was könnte das für Auswirkungen auf die Agrarpolitik der EU haben?
Ja, also perspektivisch würde dieser Beitritt das bisherige System unter völlig ungeahnten Druck setzen, weil nach dem derzeitigen System die Ukraine einen sehr großen Teil der ausgezahlten Mittel de facto aufsaugen würde. Das ist allein schon agrarstrukturell bedingt, wenn man sich anguckt, dass die Ukraine auf Anhieb die größte Agrarfläche in der gesamten EU stellen würde, noch vor Frankreich. Und daher ist eine Reform eigentlich schon im Vorhinein dringend geboten. Das ist ja, wie gesagt, eigentlich auch nichts Neues von der Diskussion her. Aber man sieht ja jetzt auch an den Grenzen zu Deutschland und Polen, aber auch Polen und der Ukraine vor allem, dass sich da schon jetzt gegen zollverbilligte Einfuhren massiver Widerstand gebildet hat. Und nur durch weitere Zugeständnisse würde die Kommission in Brüssel der Sache nicht Herr werden.
Mit dem Historiker Jonas Becker von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf habe ich über die Geschichte der EU-Agrarpolitik gesprochen. Anlass ist das heutige Treffen der Agrarminister und die Proteste der Landwirte. Eigentlich gilt es als ein Qualitätslebensmittel. Olivenöl ist im Vergleich zum Beispiel zu Raps- oder Sonnenblumenöl deutlich teurer, hat dafür aber auch einen besonderen Geschmack, auf den viele in der Küche Wert legen. Eine Untersuchung von Stiftung Warentest hat jetzt aber ergeben, die Qualität von Olivenöl, die wird immer schlechter. Einzelne Supermarktketten in Deutschland ziehen deswegen sogar nun bestimmte Produkte aus dem Verkehr. Dass manche Öle öfter ranzig oder stichig schmecken, das hat mit dem Klimawandel zu tun. Veränderte Klimabedingungen sorgen für eine schlechtere Olivenernte. In Spanien, wo rund die Hälfte des weltweiten Olivenöls produziert wird, sind die Ernteerträge in diesem Jahr deutlich gesunken. Und das macht Oliven zu einem raren Gut und zu beliebter Beute für Räuber. Melina Pieper berichtet.
Langsam fährt der Traktor über das Feld bei Córdoba in Andalusien. Reihe für Reihe werden die kleinen grünen Pflänzchen in die Erde gesetzt. Das wird mal ein Olivenhain. Pedro Cañete, der auf dem Traktor sitzt, bestellt zusammen mit seiner Frau Pilar und ihrem Team die Felder von Olivenbauern. Wegen der Dürre hatten die zuletzt schlechte, teils auch gar keine Ernte. Die Bäume, die sie neu anpflanzen, sollen das ändern, sagt Pedro.
Wir hatten jetzt fast 4 Jahre lang ununterbrochen Trockenheit. Deshalb pflanzen wir diese spezielle Sorte an. Sie ist einigermaßen resistent gegen Trockenheit, kommt also mit Wassermangel klar. Das ist das Charakteristische.
Lecciana heißt diese Investition in die Zukunft. Die süditalienische Olivensorte soll die Ernte verbessern. Bis dahin braucht es aber noch Geduld, denn bis die ersten Oliven sprießen werden, dauert es 3 ganze Jahre. Pilar hofft trotzdem, dass es auch in diesem Jahr schon etwas aufwärts geht. Die Bäume hätten frische Triebe, aber ihr Schicksal entscheide sich erst Ende April.
Die Olivenblüte verträgt keine Hitze. Bei Temperaturen über 38 Grad verbrennt die Blüte. Und ohne Blüten gibt es keine Oliven.
Genau das ist den Bauern in Andalusien letztes Jahr passiert. Die erste Hitzewelle kam da schon Anfang April. Die Ernte ein paar Monate später war so schlecht, dass auch ein Preiseinstieg beim Verkauf einigen Bauern nicht mehr geholfen hat, sagt Pedro.
Das Problem ist, dass es viele Landwirte gibt, die überhaupt keine Ernte haben. Weder große noch kleine. Selbst wenn das Öl teuer ist, bringt ihnen das nichts, weil sie keine Oliven haben.
Das wiederum hat Einfluss auf den gesamten Olivenmarkt. Aus Spanien kommt nämlich die Hälfte der weltweiten Olivenölproduktion, der Großteil davon aus Andalusien. Die schlechte Ernte lässt deshalb den Preis weltweit steigen. Und die teuren Oliven werden attraktiv für Räuber. Die spanische Polizei Guardia Civil hat in der letzten Erntesaison mehrere spektakuläre Diebstähle aufgeklärt. Immer wieder mussten die Polizisten zur Spurensuche in teils verwüstete Olivenhaine. Einer der Polizisten ist José Antonio Hidalgo Jiménez von der Guardia Civil in Córdoba.
Von November bis März sind fast alle Truppen unseres Kommandos in erhöhter Alarmbereitschaft. Wir bekommen dann sogar Unterstützung von außen, per Flugzeug, Hubschrauber, Drohnen und auch von der berittenen Polizei.
Belén und Juan Manuel Luque hoffen, dass ihre Mühle vom Olivenklau verschont bleibt. Sie produzieren ökologisches Olivenöl, zuletzt aber nur halb so viel wie normalerweise. Der hohe Preis gleiche auch bei ihnen den Verlust nicht voll aus. Sie müssten für die Zukunft investieren, um sich an die Dürre anzupassen.
Man bräuchte gute Wasserspeicher, aber auch neue Bewässerungssysteme, die ohne Wasserverlust besseren Nutzen für die Ernte bringen. Wir können da noch einiges verbessern.
Wasser brauchen auch Pedros junge Pflänzchen. Er hofft, dass sie trotz des Klimawandels gute Erträge bringen und dass die neue Olivensorte robuster gegen Hitze und Trockenheit ist.
Der Beitrag von Melina Pieper über die Sorgen spanischer Olivenbauern hinsichtlich des Klimawandels. Das war Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse. Thank you.